geht eigentlich darum, sozusagen die Vorherrschaft des Autos ein bisschen anzupassen.
Ja, ich glaube, wir haben eben einfach sehr viele unterschiedliche Interessen im öffentlichen Raum und vor allem in den hochverdichteten Innenstadtlagen, wie es Mitte beispielsweise ist.
Wissenschaft und Politik im Gespräch. Ein Podcast vom RIFS, Research Institute for Sustainability in Potsdam. In Kooperation mit dem Centre Marc Bloch und mit dem Programm Factory Viscom.
In dieser Episode von WUPIC geht es um die Verkehrswende am Beispiel von Kiezblocks. Mein Name ist Julia Fissmann, Wissenschaftsjournalistin und passionierte Radfahrerin in Berlin. Ich spreche mit Dr. Almut Neumann von Bündnis 90 Die Grünen, Bezirksstadträtin für Ordnung, Umwelt, Natur, Straßen und Grünflächen in Berlin-Mitte. Sie möchte die Verkehrswende vorantreiben, um für mehr Sicherheit auf den Straßen zu sorgen. Und sie möchte die Stadt lebenswerter gestalten, zum Beispiel durch Kiezblocks und mehr Stadtgrün. Zuvor war sie Richterin am Verwaltungsgericht. Außerdem hat sie sich für den Volksentscheid Berlin autofrei engagiert. Herzlich willkommen, Dr. Almut Neumann.
Ja, hallo, schön hier zu sein.
Mein zweiter Gast ist Dr. Dirk von Schneidemesser, Sozialwissenschaftler und wissenschaftlicher Mitarbeiter im Projekt Co-Kreation und zeitgemäße Politikberatung am Forschungsinstitut für Nachhaltigkeit. Er leitet das Forschungsprojekt zu Kiezblocks als Anpassungsstrategie an den Klimawandel. Dirk von Schneidemesser kommt ebenfalls aus der Praxis. Er ist Teil der Berliner Initiative Changing Cities, die das erste deutsche Mobilitätsgesetz in Berlin vorangetrieben hat, maßgeblich. Schön, dass Sie mit uns heute hier sprechen.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Ja, zunächst würde ich gerne eine Bestandsaufnahme machen. Dr. Almut Neumann, die Berliner Verkehrspolitik ist ja wirklich von einem großen Hin und Her geprägt. Also es gibt ein tolles Mobilitätsgesetz, das aber nicht richtig umgesetzt wurde und auch nicht umgesetzt wird im Moment. Jetzt kam gerade heraus, dass der rot-schwarze Senat weniger Geld für Radwege ausgegeben hat, als zur Verfügung gestanden hätte. 4 Millionen statt knapp 11 Millionen, die zur Verfügung gestanden hätten. Ist Berlin eine Autofahrerstadt oder was ist da los?
Ja, also wir erleben auf jeden Fall ein gewisses Hin und Her, was natürlich jetzt auch mit der Wiederholungswahl und dem Regierungswechsel nochmal zu tun hatte. Ja, ich glaube, wir haben eben einfach sehr viele unterschiedliche Interessen im öffentlichen Raum und vor allem in den hochverdichteten Innenstadtlagen, die es Mitte beispielsweise ist, die da aufeinanderprallen und die gesellschaftlich ausgehandelt werden müssen und dann eben auch auf der Ebene der Politik immer unterschiedlich behandelt werden. Wir in Berlin-Mitte tun jedenfalls alles, um dem Mobilitätsgesetz Genüge zu tun und eben letztendlich kontinuierlich, soweit wir das können, in eigener Zuständigkeit die Mobilitätswende voranzubringen und vor allem einfach mehr Sicherheit zu schaffen für Menschen zu Fuß und auf dem Fahrrad.
Genau, über die genauen Initiativen in Berlin-Mitte wollen wir gleich noch sprechen. Dirk von Schneidemesser, das Mobilitätsgesetz, ich habe es gerade schon angesprochen, soll zügig umgesetzt werden. Das fordern über 70 Unternehmen, Verbände und Initiativen mit dabei, eben auch Changing Cities, in einem offenen Brief an den Berliner Bürgermeister. Was ist aus Sicht des Sozialwissenschaftlers schiefgelaufen beim Mobilitätsgesetz und bei der Umsetzung? Ich meine, das war 2018.
Das war 2018, in der Tat. Wir haben ja kein Erkenntnisproblem in der deutschen Verkehrspolitik, sondern wir haben ein Umsetzungsproblem. Das stammt im großen Teil auch daher, dass wir seit vielleicht so schon 70 Jahre oder mehr in Deutschland die Verkehrspolitik nach dem Auto ausrichten. Das haben wir gelernt, das haben wir sehr viel getan. Wir haben unsere Gesetze dem sozusagen auch angepasst oder andersrum. Und wenn man sozusagen das sich so anschaut, es gibt halt auch gerade in Berlin, aber auch in vielen anderen Städten jahrelang zu wenig Menschen in den Verwaltungen eingestellt. Das heißt, wir haben zu wenige, die sozusagen dort sitzen. Natürlich gibt es Ausnahmen, aber viele sind sozusagen älter als der Durchschnitt. Und jetzt verlangen wir von denen, dass sie was ganz Neues machen sollen. Und man kann sich vorstellen, ich bin 5 Jahre vor der Rente und jetzt soll ich alles neu lernen, neu machen. Das ist nicht so einfach. Und das ist nicht unbedingt aus bösem Willen oder sowas, aber das ist einfach eine schwierige Ausgangslage.
Ist es aber nicht auch ein Problem, dass eben, was ich gerade angesprochen habe, Frau Neumann, die Gelder nicht ausgegeben worden sind, weil die Projekte, die eigentlich schon angelaufen sind, erstmal nochmal überprüft worden sind im vergangenen Jahr, weil viele Fachkräfte dann ja auch gar nicht weiter bezahlt werden konnten, beziehungsweise vielleicht auch nicht, die neu eingestellt worden sind, nicht weiter beschäftigt worden sind?
Ja, Sie sprechen den berühmt-berüchtigten Radwegestopp an und der war natürlich eine Katastrophe für den Radwegeausbau in Berlin, das muss man sagen. Also keine Sorge, es sind deshalb nicht Leute bei uns entlassen worden oder so, darum ging es jetzt nicht. Aber natürlich hat die Senatsverwaltung alle Radverkehrsprojekte an Hauptstraßen in Anführungsstrichen überprüft, dann eigentlich ganz viele auch wieder freigegeben, aber da geht es jetzt trotzdem nicht voran, weil sie dann doch nochmal Änderungen vornehmen wollen, noch ein paar mehr Parkplätze rausschinden wollen, dadurch vielleicht Protektionen weglassen. Ne? Also wir haben da ganz gute Beispiele in der Tempelhof Schöneberg, wo es wirklich verschlimmbessert wurde, jetzt die Planung. Und dadurch konnten ganz, ganz viele Gelder eben im letzten Jahr einfach nicht ausgegeben werden. Wir waren davon in Mitte nur mit einer Maßnahme betroffen. Also wir hatten ja schon das Großprojekt Müllerstraße, auch den zweiten Teil, da eine geschützte Radanlage auf einer eben wirklich sehr wichtigen Nord-Süd-Verbindung einfach schon auf die Straße gebracht. Das war, als dieser Radwegestopp kam, in den Endzügen. Das heißt, da konnte auch eine neue Verkehrssenatorin einfach nicht mehr ran.
Sie waren die Gallier dann sozusagen.
Die Gallier, genau. Wir waren die Schnellen und haben die noch einfach wirklich gut in dem Zeitplan drin gehabt.
Es soll ja um Kiezblocks auch gehen. Der Name Kiezblock hört sich ja erstmal fancy an, irgendwie nach einer modernen Stadt. Ich würde gerne von Ihnen, Herr von Schneidemesser, mal eine Begriffsdefinition haben. Was ist eigentlich ein Kiezblock? Also es gibt die Superblocks in Barcelona. Ich glaube, in Hamburg heißen diese Kiezblocks Superbüttel, in Darmstadt Heiner Blocks und in Wien Supergrätzel. Sind das alles die gleichen Dinge oder worüber reden wir eigentlich, wenn wir in Berlin über Kiezblocks reden?
Das sind letztendlich ziemlich alles die gleichen Dinge. Beim Kiezblock, so wie bei einem Superblock oder so ein Low-Traffic-Neighborhood, das sind auch Begriffe, die im Ausland verwendet werden. Da geht es sozusagen in erster Linie darum, Wohnviertel zu gestalten, damit es keinen motorisierten Durchgangsverkehr gibt. Man kann mit dem Auto nach wie vor, also auch so vor und nach einer Kiezblock-Umsetzung in dem Bereich reinfahren und in der Regel fast alle Adressen auch mit dem Auto anfahren, aber man kann eben nicht durchfahren. Und das ist sozusagen der kleinste gemeinsame Nenner. Darüber hinaus geht es auch um die Umwidmung von Flächen, die wir auch brauchen, beispielsweise für die Klimaanpassung. Wenn wir darüber reden, Starkregenereignisse werden immer häufiger, Hitzesommer, auch tropische Nächte. Sozusagen dafür müssen wir wegkommen von ganz viel versiegelte Flächen, also Beton. Das heizt sich auf, das speichert Hitze. Und wenn wir das sozusagen entsiegeln und beispielsweise Bäume oder auch blaue Infrastruktur dafür Platz machen, dann sinkt die Temperatur, dann sozusagen kommen wir auch einen Schritt näher zu dieser sogenannten Schwammstadt, also was halt sozusagen Wassermengen vielleicht auch durch Starkregenereignisse verursacht werden, besser aufnehmen, dann werden halt unsere Keller, unsere Abwassersysteme und sowas nicht überflutet. Da sind wir einfach auch kühler, also an den Hitzetagen.
Welche Erfahrungen, Frau Neumann, haben Sie denn in Berlin-Mitte mit Kiezblocks gemacht? Also es gibt ja einige Kiezblock-Initiativen in Berlin, bisher noch keine vollständig umgesetzten Kiezblock, aber in Mitte, gibt es schon. Das ist die Frage. Also welche Erfahrungen haben Sie in Mitte mit Kiezblocks?
Genau, also wie Sie sagen, wir haben sehr viele Kiezblock-Innis, fast in jedem Wohnviertel, würde ich sagen, hat sich mittlerweile so eine Initiative gegründet. Wir haben unseren ersten fertiggestellten Kiezblock, oder ich meine, so ganz fertig ist ein Kiezblock wahrscheinlich nie, wenn man ihn so weit denkt, wie Dirk von Schneidemeister das jetzt gerade beschrieben hat, nämlich noch mit ganz vielen weitergehenden Maßnahmen zur Entsiegelung, zu mehr Stadtgrün. Da so weit sozusagen, das kann man, glaube ich, immer noch, oder muss man, glaube ich, immer noch mehr betreiben. Aber wenn es jetzt erstmal darum geht, wirklich den Durchgangsverkehr aus einem Wohnviertel rauszuhalten und kleine Plätze mit mehr Aufenthaltsqualität zu schaffen, da haben wir unseren ersten Kiezblock fertiggestellt, nämlich im Bellermann-Kiez, im Wedding, im Gesundbrunnen. Und genau, da haben wir eigentlich sehr gute Erfahrungen gemacht, muss ich sagen. Also da war eben vor allem das Quartiersmanagement auch involviert, hat da sozusagen die Interessen der Bewohnenden mit eingebracht und sich auch bei dieser Gestaltung des Kiezblocks eben sehr, sehr stark engagiert, sehr konkrete Vorschläge gemacht. Und wir haben aber auch andere Kiezblocks, die jetzt eben so teilweise entstanden sind und an teilweise fehlen noch Maßnahmen. Das ist zum einen der Sprengel-Kiez, wo es eben auch eine sehr aktive Bürgerinnenschaft gibt. Der Brüsseler Kiez, also auch beides im Wedding. Und wir sehen eben, dass dieses Bedürfnis nach mehr Ruhe, mehr Aneignung des öffentlichen Raums auch durch Menschen und nicht nur sozusagen als reine Abstellfläche oder Transitfläche für Autos eben immer mehr zunimmt. Und für uns ist das sehr hilfreich, wenn es diese lokalen Initiativen von BürgerInnen schon gibt, weil die natürlich wahnsinnig viel mehr Leute erreichen, als wir das tun würden, ne? Und weil die dann schon mal total viele Gefahrenstellen identifizieren, Vorschläge machen, was sie sich wünschen würden. Und dadurch haben wir sozusagen so graswurzelmäßig irgendwie schon ganz viel BürgerInnenperspektive quasi eingesammelt, ohne dass wir überhaupt tätig geworden sind. Ich glaube, das ist so ein Beispiel für eine sehr gutes Zusammenwirken von Zivilgesellschaft und Verwaltung, was ich sehr gerne nutze.
Waren von Anfang an alle AnwohnerInnen total begeistert von dem Kiezblock im Bellermann-Kiez?
Nee, also und ich glaube, man muss sich auch freimachen von der Vorstellung, dass man alle immer komplett überzeugen wird. Also ich glaube, das ist einfach nicht so. Ich glaube, man muss aber trotzdem in den Austausch gehen, die Argumente gut vortragen, warum man das jetzt eigentlich machen will. Und zum Beispiel habe ich gemerkt, dass bei ganz vielen Leuten irgendwie so die Fehlvorstellung vorherrscht, Kiezblock heißt, ich kann nicht mehr reinfahren und ich kann gar nicht mehr meine Wohnung erreichen. Und was mache ich denn dann, wenn ich irgendwie mobilitätseingeschränkt bin oder wenn ich mir was liefern lassen will oder so? Und das kann man ja total leicht entkräften, indem man einfach redet und sagt, nee, so ist das überhaupt gar nicht gedacht. Das war auch niemals der Plan. Man kann jede Wohnung weiterhin gut mit dem Auto erreichen. Es geht halt einfach nur drum. Wir haben ja ein System aus Hauptstraßen und Nebenstraßen. Das ist von der Senatsverwaltung erstellt. Das wird fortgeschrieben. Man erkennt es ja auch relativ einfach, was sind Hauptstraßen, was sind Nebenstraßen. Aber gerade dadurch, dass wir immer mehr Navigationssysteme wie Google Maps und so weiter haben, verschwimmt halt diese Unterscheidung total. Weil klar, jedes Navi leitet mich, auch wenn es 30 Sekunden Vorsprung nur bringt, durch die Nebenstraßen statt an der Hauptstraße entlang. Einfach, weil es die schnellere Route ist. Und das führt halt dazu, dass wir immer mehr Kfz-Verkehr in den Nebenstraßen haben und damit ist ja letztendlich niemandem geholfen. Wir versuchen nur sozusagen diesen ursprünglichen Gedanken eines Straßennetzes dem wieder zu mehr Geltung zu verschaffen.
Mhm. Aber trotzdem ist es ja der erste Schritt zur autofreien Stadt, zumindest zur autofreien Innenstadt, und der Autofahrer, die Autofahrerinnen, der Handwerker, die Handwerkerinnen werden vielleicht argumentieren, ja, mir wird da ein Teil weggenommen, mir wird oktroyiert, wie ich mich in der Stadt fortbewegen soll.
Na, ob es der erste Schritt zu einer autofreien Innenstadt ist, weiß ich nicht. Ich glaube, es macht, also ist sozusagen nicht der geheime Plan, den wir jetzt verfolgen oder sowas. Was uns halt wichtig ist, ist wirklich diese Bereiche zu haben, wo man ja weiterhin überall alles erreichen soll. Und das ist ja auch gut für den Handwerker, die Handwerkerin, wenn man da einfach durchfahren kann und genau dorthin kommt, wo man hin möchte, weil der sonstige Verkehr woanders lang fließt. Was uns eben wichtig ist, ist wirklich diese Ruheräume auch in der Stadt wieder zu schaffen. Weil ich glaube, wenn wir überall diesem Verkehrslärm ausgesetzt sind, auch am kleinen Spielplatz, der vorbeidonnert, und am kleinen Park, der da vielleicht im Wohnviertel ist, dann haben wir eben gar nicht mehr solche Räume im öffentlichen Raum, wo man einfach sich aufhalten kann und entspannen kann. Und ich glaube, das brauchen wir in unserer Stadt wirklich sehr.
Mhm. Herr von Schneidemesser, was braucht es denn in der Anfangssituation, wenn ein Kiezblock gestaltet werden soll, um die Anwohnenden von Vorteilen zu überzeugen?
Ich glaube, erstmal so viel zu reden und viel zu erklären, auch gerade was sozusagen die Definition eines Kiezblocks angeht. Ich lese ab und zu mal immer noch in der Zeitung, obwohl es sozusagen diesen Begriff Kiezblocks und die Initiativen für Kiezblocks schon einige Jahre gibt. So Kiezblocks, bla bla, sind autofreie Quartiere oder sowas, wo ich immer ein bisschen zücke, weil das sind sie nicht. Ist auch und war auch sozusagen nie der Plan eines Kiezblocks, autofrei zu sein. Ich finde es auch spannend, sozusagen, wir benutzen das Wort autofrei relativ häufig, wenn es sozusagen zu einer Stadttransformation, urbane Nachhaltigkeitstransformation kommt, und meinen dabei eigentlich nie autofrei. Also es geht eigentlich darum, sozusagen die Vorherrschaft des Autos ein bisschen anzupassen, dass vielleicht auch zu Fuß gehende, vielleicht auch Radfahrende den Platz oder die Stadträume beanspruchen können. Auch beispielsweise verweilenden Menschen, die sagen, okay, hey, meine Wohnung ist klein, es ist sehr heiß, wir haben keinen Balkon oder sowas, wo soll ich Sport machen, wo sich Menschen begegnen. Und diese Räume fehlen uns. Teilweise auch, weil sozusagen diese Räume vorher die Straße waren. So wurden unsere Städte konzipiert. Das ist ganz interessant. Wir machen auch gerade ein Projekt mit Linguisten und Linguistinnen. Und der Begriff Fahrbahn und der Begriff Parkplatz haben historisch gesehen denselben Ursprung und entwickelten sich auf eine ähnliche Weise. Denn bevor es sozusagen die absolute Vorherrschaft für das Auto auf unseren Straßen gab, gab es keine Spielplätze, denn die Straße war der Spielplatz. Ich kenne beispielsweise einen Freund von mir, der ist in der Hasenheide aufgewachsen und der ist schon ein bisschen älter. Der sagt, als ich klein war, hat meine Mutter uns immer runtergeschickt, um auf der Straße zu spielen. Dann habe ich gefragt, Momentchen, aber du bist in der Hasenheide aufgewachsen. Und er so, ja. Da kam halt ab und zu mal vielleicht ein Auto vorbei, dann mussten wir halt zur Seite gehen. Aber ne, also das war der Ort, wo auch Kinder sozusagen sein dürften. Und seitdem sozusagen das Auto dort ungebremst auch schnell fahren soll, ist dieser Raum und den Ansprüchen, die wir an den Raum haben, komplett anders. Also das heißt sozusagen, ein Kiezblock ist eine kleine Verschiebung in unseren Ansprüchen an den Raum, so dass sozusagen dieser Raum auch den Autoverkehr dient, aber auch sozusagen ein paar andere Zwecke. Und ich glaube, das wäre vielleicht ganz gut, sofern es geht, das ist natürlich einfacher gesagt als getan, zu versuchen, das rüber zu bringen, weil sozusagen auch die dagegen sind, benutzen gerne sozusagen auch das Label autofrei. Das ist eine radikale Veränderung. Dann können wir halt XYZ nicht mehr machen, dann kommt meine Großmutter oder sowas auch nicht mehr aus dem Haus oder was eher nicht der Fall sein wird.
Dabei fällt mir ein, es gibt ja die Initiative Spielstraße zum Beispiel, die ja genau das wieder auch zeigen wollen. Also wem gehört die Stadt? Wem gehört vielleicht an einem Tag die Stadt oder in einer bestimmten Zeit? Das denke ich ganz oft auch als Fahrradfahrerin, wenn ich mir die Straße teile mit den Autofahrerinnen und sie mir dann diesen Platz, der mir eigentlich zugeschrieben wird, dann auch noch nehmen. Ich habe neulich aus Wut einfach auch geschrien, wem gehört hier eigentlich die Stadt? Also es geht ja um eine gerechte Aufteilung eigentlich auch. Und die Frage, wem gehört die Stadt, ist dann wahrscheinlich auch nicht unwichtig, oder?
Das ist natürlich nicht unwichtig. Was wahrscheinlich viel komplizierter ist, ist diese Sache mit der Gerechtigkeit zu definieren. Was heißt eine gerechte Raumverteilung? Das ist nämlich schwierig, denn als Radfahrer brauche ich ganz sicher nicht so viel Platz wie ein Autofahrer. Dennoch wäre es schön, wenn es der eine oder andere Auto noch gibt. Ich will ja auch beliefert werden und sowas. Sprich, sozusagen, es geht nicht um alle Autos. Es geht nicht darum, autofrei zu sein. Es geht darum, sozusagen die Verhältnisse ein bisschen umzuschachteln, damit auch andere den Platz nutzen können. Ja, und da ist die Gerechtigkeitsfrage, Flächengerechtigkeit, ne, wem steht wie viel Raum zu? Das ist natürlich ein bisschen komplizierter, aber ich glaube auch ganz klar, aktuell nicht ausgewogen.
Es gibt viele Initiativen, eben wie gesagt die Kiezblock-Initiativen, denen gehen aber auch kleinere Initiativen voran. Also ich denke da an die Sommerstraßen in Berlin. In Mitte gab es zum Beispiel die Sommerstraße in der Ackerstraße. Sind diese Experimentierräume wichtig, um auch Akzeptanz auszuprobieren?
Ja, also ich finde gerade die Sommerstraße dafür ein gutes Beispiel. Genau, wir hatten die diesen Sommer in der Ackerstraße. Da hatten wir so einen Teil der Straße, sag ich mal, abgesperrt für den Kfz-Verkehr und eben da so einen Aufenthaltsbereich geschaffen mit ganz vielen engagierten Anwohnern, die sich da eingebracht haben. Und wir haben da schon sehr viel gelernt. Und ich glaube gerade die Tatsache, dass es wirklich ganz klar war, dass das nur diesen Sommer bestehen wird und dann auch definitiv wieder abgebaut wird, das war gut, weil man dann auch denjenigen, die das nicht so gut fanden, wirklich den Wind aus den Segeln nehmen konnte, zu sagen, hey, das ist jetzt 3-4 Monate so, wir probieren das aus. Und wir schauen mal, wie es läuft. Und ich glaube, es lief gut, aber es lief jetzt auch nicht 100% gut. Also wir haben da schon sehr viel auch draus gelernt, auch sehr stark in Zusammenarbeit mit den Anwohnern, die sich da gekümmert haben. Ja, ich glaube, insgesamt war die Bewertung auch gerade von den Anwohnern dann schon sehr positiv am Ende der Sommerstraße.
Mhm. Herr Schneidemesser, welche Sachen muss man vorbereiten, wenn man eben so ein Experiment wie die Sommerstraße oder die Teilsperrung von der Friedrichstraße durchziehen will? Also was ist da wichtig, um Akzeptanz zu bekommen und wirklich alle Beteiligten mit einzubeziehen?
Naja, da kann man nie genug machen, glaube ich. Egal wie gut man eine Veränderung dieser Art vorbereitet, wird es nicht genug sein und man wird immer Mängel finden und man wird immer sozusagen Aspekte finden, warum das schiefgegangen ist. Man kann sicherlich sozusagen, man bemüht sich. Möglicherweise wäre beispielsweise nicht die Friedrichstraße so darzustellen, dass wir es sperren, sondern dass wir es öffnen. Es wurde letztendlich für eine Sache gesperrt und dadurch war das Spektrum von Möglichkeiten, also für viel mehr Menschen, war es eine Öffnung als eine Sperrung. Aber sozusagen, wir gehen natürlich von der Ausgangslage aus und bringen auch dann sozusagen die Verantwortung, eine Erklärung zu liefern, bringen wir da mit, obwohl auch nicht alle unbedingt zufrieden sind mit dem Status quo. Gucken wir Umfragen zu den Kiezblocks an. Das WZB hat eine Umfrage gemacht, eine repräsentative vom einen Innenstadtbezirk, also Friedrichshain-Kreuzberg, haben 3 unterschiedliche Kiezblock-Szenarien abgefragt und auch für das Radikalste, also sprich keine Stellflächen im öffentlichen Raum, also wirklich annähernd an diese autofreie Idee. Auch dafür gab es Mehrheiten. Die Hertie School of Governance hat eine Umfrage in Berlin weit gemacht, repräsentative Umfrage. Da gab es auch knappere, aber auch Mehrheiten für Kiezblocks. Und da müssen wir, glaube ich, auch so ein bisschen gucken, was für einen Erklärungsbedarf gibt es, wie können wir das so gut wie möglich vorbereiten. Es wird immer Gegenwind geben, es wird immer Leute geben, die sozusagen unzufrieden sind. Ich glaube, der Beispiel der Sommerstraße ist eine super Sache, denn das ist sozusagen ein kürzerer, also das ist nicht für immer. Und wir als Menschen sind einfach auch so gepolt. Wir lehnen erstmal alles, was anders ist als jetzt, ab, auch wenn es sozusagen Vorteile für uns birgt. Wir mögen nicht das Unbekannte. Und das ist ein Riesenproblem, wenn wir sagen, wir wollen und müssen unsere Städte transformieren, damit unsere Gesundheit besser wird, damit die Verkehrssicherheit sich verbessert, damit wir sozusagen auch mehr sozialer Austausch mit unseren Nachbarn und Nachbarinnen haben, damit wir besser gewappnet sind auf den Klimawandel. Es würde mich auch interessieren, also wenn man auch zufällig ausgelöste Gruppierungen von Menschen anschaut, wie beispielsweise der Berliner KlimabürgerInnenrat, das sozusagen in diesem Format anders als bei einer Umfrage. Umfragen finde ich oft sozusagen, ist es so ein Wünsch dir was. Ich kann irgendwie den Schokoeis haben und den Erdbeereis und den Bananeneis, obwohl sozusagen ich nur eine Kugel eigentlich essen kann. Aber so in so einem deliberativen Format wie ein BürgerInnenrat, da ist eingebaut dieser reflektive Element. Dann sozusagen überlegen wir, was hat gerade sozusagen meine Platznachbarin gesagt oder was hat mein Nachbar da drüben gesagt? Wie wirkt es auf mich? Ich kann nicht alles haben. Was sind die
Prioritäten?
Prioritäten, danke. Ne, ich kann nicht gleichzeitig einen Baum vor meinem Haus haben und einen Autostellplatz. Welches ist mir wichtiger und welches ist uns wichtiger? Und wenn man beispielsweise den Bericht des Berliner KlimabürgerInnenrates anguckt, da musste ich sogar ein bisschen staunen. Da gibt es Empfehlungen wie, das Autofahren muss weniger attraktiv gemacht werden. Also nicht irgendwie Karotte hier, ÖPNV muss besser werden, so, das ist auch drin, aber so auch nur die reine Empfehlung, Autofahren muss weniger attraktiv gemacht werden. Wenn man das sich anguckt, dann denkt man, eigentlich sind wir auch bereit, noch radikalere Veränderungen anzugehen.
Frau Neumann, jetzt haben Sie schon ein paar Anregungen bekommen für Argumente für eben diese Verkehrspolitik, die Sie in Berlin-Mitte ja schon so anvisieren mit den Kiezblocks. Was würden Sie sich aus der Wissenschaft noch wünschen für Argumente? Also Herr von Schneidemesser hat gerade auch Luftqualität und Biodiversitätsräume und weitere Dinge angesprochen. Welche Argumente wünschten Sie sich noch oder vielleicht Fakten?
Mhm. Ja, also ich glaube, alles, was uns an sozusagen Datenlagen und Faktenlagen zum öffentlichen Raum vorliegt, das hilft uns immens. Also wir stützen uns viel auf so Dinge wie den Umweltgerechtigkeitsatlas oder aber jetzt gab es tatsächlich auch eine kleine wissenschaftliche, so eine Verkehrsstudie von jemand, der wirklich Berlin-Mitte untersucht hat und da nochmal die Flächenkonkurrenzen und auch den, wir sprachen gerade drüber, den starken Flächenbedarf des Autos, was nämlich über 2/3 des öffentlichen Straßenraumes einnimmt, sei es fahrend oder eben vor allem parkend, was eben im totalen Missverhältnis steht dazu, wie wenig eigentlich überhaupt in Mitte nur mit dem Auto gefahren wird und wie wenige Menschen in Mitte auch überhaupt nur ein Auto besitzen. Wir haben eine der niedrigsten Autobesitzquoten in ganz Deutschland. Also da sieht man einfach, dass wir so ein gewisses Ungleichgewicht haben und dass wir uns natürlich total gewöhnt haben. Was ich mir noch sehr wünschen würde, wäre jetzt zum einen von der Verkehrswissenschaft wirklich mehr Daten zu einfach zu Verkehrsflüssen. Also da haben wir natürlich ein paar Zählstellen, aber da würde ich mir einfach sehr viel mehr wünschen. Auch gerade was, also klar, was den Autoverkehr angeht, kann man sich schon vorstellen, dass man damit Navigationssystemen, wenn man da die Daten gut einspeist und sie für uns so verfügbar macht, dass damit wir damit auch arbeiten können, dass man da viel machen könnte. Aber ich würde mir das auch für den Fußverkehr beispielsweise wünschen. Also der Fußverkehr ist ein Bereich, da haben wir wirklich quasi gar keine Datengrundlagen zu und das ist natürlich total schade. Oder wenn ich an sowas denke wie Beinaheunfälle, das ist ja super wichtig für subjektive Empfinden, Sicherheitsempfinden. Wo hat man eigentlich die ganze Zeit das Gefühl, da kracht es fast oder da gerät das Kind eigentlich fast irgendwie unter das Auto oder man muss jedes Mal, hat man da irgendwie erschreiende Eltern, die am Straßenrand stehen und irgendwie ihre Kinder versuchen, über die Straße rüber zu navigieren. Und solche Orte zu identifizieren, das kriegen wir sozusagen anekdotisch berichtet und können uns dann vielleicht auch mal an die Straßenecke hinstellen und selber gucken, wie sieht's denn aus? Aber da irgendwie was von der Wissenschaft zu haben, das wäre total sinnvoll. Das wäre jetzt so der Bereich der Verkehrswissenschaft. Und dann aber, was du jetzt auch gerade, Dirk, angesprochen hast, sowas wie die Frage, wie setzt man BürgerInnenräte ein? Das ist natürlich auch was für uns super spannend ist. Denn wir haben schon dieses Beteiligungsparadoxon, das merken wir total. Das ist auch sowas, was die Wissenschaft beschreibt. Also am Anfang einer Maßnahme kann man noch relativ viel als Bürger beeinflussen. Da haben wir aber relativ wenig Feedback oft von der Bevölkerung, auch wenn wir da irgendwie informieren per Handzettel und zu Informationsveranstaltungen einladen. Also da erreichen wir nicht so viel, obwohl wir versuchen, das so niedrigschwellig wie möglich zu machen, mit dem Bürgerbeteiligungsbüro zusammenarbeiten und so weiter. Und dann irgendwann quasi, wenn die Bagger schon rollen, sage ich mal, dann kommt ganz viel Bewegung und dann kriegen wir ganz viele E-Mails und dann kann man natürlich keine Planung mehr umschmeißen. Ne? Das ist irgendwie so ein wirklich interessanter Effekt und da frage ich mich schon, inwieweit die Wissenschaft uns da unterstützen kann, da noch mal mehr ranzugehen. Und diese Frage der BürgerInnenräte ist ja auch eine sehr spannende, wo es eben nicht um dieses, was vielleicht dann auch mal bei Informationsveranstaltungen so kommt, dass es eher so ein gegenseitiges Anschreien wird von BürgerInnen, die dafür sind und anderen, die dagegen sind. Und man steht dann so ein bisschen da und denkt so, ja, und jetzt versuchen wir das noch mal in einen guten Rahmen zu kriegen. Das kann dann ja auch gelingen. Aber ich glaube, wenn man das wirklich in so einen BürgerInnenrat überführt, in dem wirklich eben der Platz für so einen ganz, ganz starken Austausch und das Wälzen von Argumenten ist, dann wäre das schon nochmal ein großer Gewinn. Und deshalb, genau, arbeiten wir jetzt ja auch an einem Projekt, an einem Kiezblock-Projekt zusammen, wo eben genau das nochmal ausprobiert werden soll.
Interessant an einem BürgerInnenrat ist ja auch, dass man sich jeweils in die Argumente oder in die Perspektive des anderen reinversetzen kann. Also ganz einfach gesagt, der Fußgänger kann sich in den Autofahrer vielleicht oder in den Handwerker, der das Auto unbedingt braucht, hineinversetzen, weil er eben dann einfach mal die Perspektive einnehmen kann. Inwieweit haben Sie da auch schon Erfahrungen, Herr von Schneidemesser, inwieweit solche Bürgerbeteiligungsinitiativen dazu führen können, dass die Akzeptanz erhöht wird für zum Beispiel Kiezblocks?
den Eindruck, den wir haben, vielleicht von solchen BürgerInnenbeteiligungsveranstaltungen, wo sozusagen eine offene Einladung ausgesprochen wird. Das ist auch wichtig. Ich will nicht sagen, das sollte man nicht machen, aber ich will sagen, wir sollen das vielleicht auch sozusagen ein bisschen einordnen, weil wer kommt denn dahin? Ne, das ist diese Geschichte, die ich immer erzähle. Die Leute, die das Gefühl haben, sehr viel zu gewinnen oder sehr viel zu verlieren. Und was passiert? Die streiten sich. Ne, und da sitzt sich die Journalisten hinten im Raum, schreibt das auf. Die Bürgermeisterin schlägt die Zeitung auf am nächsten Tag und liest, Kiez gespalten, da muss ich vorsichtig sein. Ne? Aber sozusagen die schweigende Mehrheit, die große Mehrheit, die sagen, ja stimmt, eigentlich brauchen wir mehr Bäume und da muss es auch irgendwie Platz für geben. Es interessiert mich jetzt auch nicht so dermaßen, dass ich einen Abend dafür aufbringe, aber ja, finde ich irgendwie gut, kann man probieren. Und so war auch unser Eindruck mit diesen Anlaufstellen. Da war beispielsweise ein Mann und das war vielleicht sozusagen das radikal kritischste, was wir an der Anlaufstelle gehört haben. Dann werden es noch weitere so Modalfilter wie hier an dieser Ecke, wo dann ich nicht mehr mit meinem Auto durchkommen kann, aber sozusagen die zu Fuß gehenden, die Radfahrenden können da durch. Das finde ich richtig, richtig blöd. Das nervt mich total. Aber man kann es nicht abbauen, weil das funktioniert einfach richtig gut. Meine Kinder sind da halt viel sicherer unterwegs. Ich bin total genervt davon, aber ich würde es nicht abbauen. Ne? Und sozusagen auf so ein Niveau ist dann der Austausch. Und ich glaube sozusagen, da können wir uns auch viel holen. Aber man muss auch sagen, ein Bürgerrat ist nicht ein Bürgerrat. Je nachdem sozusagen, wie man das moderiert oder wie wir sagen im Fachjargon facilitiert, können ganz unterschiedliche Sachen dann auch dabei rauskommen. Das ist auch relativ wesentlich.
Ja, vielen Dank für diese tollen Einblicke. Man kann natürlich jetzt nicht die ganze Verkehrspolitik umwandeln mit einem Gespräch, aber ich glaube, wir haben viele Anregungen bekommen. Was haben Sie denn mitgenommen aus dem Gespräch jetzt mit Dirk von Schneidemesser und mir, Frau Neumann?
Ja, letztendlich treiben uns, glaube ich, immer die gleichen Themen um. Und es geht immer um, wie wir sozusagen diesen gesellschaftlichen Konflikt um Veränderungen im öffentlichen Raum, wie wir die Leute damit reinkriegen und zu einem konstruktiven Umgang mit diesem Konflikt und einer wirklichen Auseinandersetzung mit diesen großen Fragen, die da dahinter stehen, bringen. Also sei es die Klimakrise, die uns in den Städten ja wirklich nochmal ganz anders treffen wird als auf dem Land vielleicht. Aber auch, was mir so besonders am Herzen liegt, wirklich so Sicherheit einfach für Kinder, für ältere Menschen. Also ich finde, das sind ja auch Themen, hinter denen sich erstmal im Großen, also alle vereinen müssten. Ne? Also sozusagen keiner oder jeder von uns hat doch wahrscheinlich Kinder in der Familie, ältere Menschen in der Familie, um die man sich Sorgen macht, bei denen man denkt, oh, ich will, dass die gut über die Straße kommen und ich will, dass die irgendwie ihren Weg zum Supermarkt irgendwie einfach gefahrlos und gut hinkriegen können und sich vielleicht noch zwischendurch auf eine Bank hinsetzen können, die wir da auch noch hingestellt haben. Weil auch das Teil der Verkehrswende ist, dass man sich einfach da mal hinsetzen kann als ältere Person. Und ich glaube, das sind einfach so sozusagen große Gemeinsamkeiten, die wir nicht vergessen dürfen und die es, glaube ich, immer wieder gilt, in solchen Gesprächen zu erwähnen. Und das ist dann trotzdem, wenn es hart auf hart und die einzelne Maßnahme und der einzelne Poller und so weiter kommt, dass man da dann unterschiedlicher Meinung sein kann, das ist ganz klar. Und da wird man auch nie sozusagen alle komplett unter eine Maßnahme kriegen. Aber das ist sozusagen das Grundverständnis dafür, dass es irgendwie um gesellschaftlich wichtige Themen geht, die uns allen irgendwie gut tun und ein gutes Leben ermöglichen, dass es darum geht, das irgendwie rüberzubringen. Das ist, glaube ich, das Wichtige und die Herausforderung, die sich bei allem, was man im öffentlichen Raum so tut, stellt und der man begegnen muss.
Verkehrssicherheit ist ja aber nicht nur für junge Menschen und für alte Menschen wichtig, sondern eben für alle anderen auch, damit dann zum Beispiel sich auch junge oder mittelalte Radfahrerinnen auch wirklich auf die Straße wagen, weil sie das vielleicht bisher vermeiden, weil sie eben Angst haben.
Genau, nur so erreichen wir das, dass überhaupt genau die Leute umsteigen, wenn sie sich einfach sicher fühlen. Das ist die erste Voraussetzung, ganz genau.
Dirk von Schneidemesser, was nehmen Sie denn mit aus dem Gespräch hier mit der Politikerin, die Sie natürlich schon kennen, mit der Sie eben ein Forschungsprojekt auch zusammen schon gestaltet haben? Ja, was nehmen Sie mit?
Ich nehme auf jeden Fall die Anregungen mit, was es vielleicht noch braucht aus der Wissenschaft, gerade diese zum Thema Verkehrsflüsse, Verkehrsverlagerungen, aber auch sozusagen ne, die unterschiedlichen Bedürfnisse und Bedarfe, die an den öffentlichen Raum von den Bürger und Bürgerinnen herangetragen sind, die einfach besser zu dokumentieren und da auch Antworten zu bringen zu können, von wegen, wer braucht eigentlich was, für wen ist was wichtig, wer macht was in dem öffentlichen Raum und wer macht irgendwas nicht, weil sie sich nicht sicher fühlt. Da haben wir, denke ich, auch leider unendlich viel noch vor uns. Also da haben wir noch viel, was wir beforschen können.
Wunderbar, dann können wir auch bald wieder darüber reden. Da freue ich mich drauf. Es hat mir nämlich großen Spaß gemacht. Vielen Dank an Bezirksstadträtin aus Berlin-Mitte, Dr. Almut Neumann.
Gerne.
Und vielen Dank an Dr. Dirk von Schneidemesser, Sozialwissenschaftler am Institut für Nachhaltigkeit in Potsdam. Vielen Dank.
Danke.
In den Shownotes finden Sie einen Fragebogen zum Podcast. Wir freuen uns, wenn Sie diesen ausfüllen und wir freuen uns natürlich auch, wenn Sie die weiteren Folgen von Wissenschaft und Politik im Gespräch hören. Vielen Dank an das Forschungsinstitut für Nachhaltigkeit Helmholtz-Zentrum Potsdam, kurz RIFS, und an Sébastien Vanier, Christina Camier, an das Team von Factory Viscom des Bundesforschungsministeriums und an das Centre Marc Bloch, wo wir den Podcast aufnehmen dürfen. Mein Name ist Julia Fissmann. Schön, dass Sie zugehört haben und auch mitgedacht haben. Bis zum nächsten Mal. Kurz nach der Aufnahme des Podcasts hat unsere Gesprächspartnerin Dr. Almut Neumann von den Grünen bekannt gegeben, dass sie ihr Amt als Bezirksstadträtin aus familiären Gründen niederlegen wird.